Radio Arthur.
We radio the artists. The artists.
Hallo Lucy, ich freue mich sehr, mit dir jetzt hier im Atelier zu sitzen und dass du dich bereit erklärt hast, die erste Gesprächsrunde zu eröffnen über das Sprechen selber. Und jetzt für diesmal würde ich gerne über eine Arbeit von dir sprechen, die selber ein Gespräch war, die selber eigentlich ein Werkgespräch war. Du hattest dich, das war vor 2 Monaten, zu einem öffentlichen oder quasi repräsentativen Werkgespräch innerhalb eines Workshops von Thomas hier schon angemeldet. Ein Gespräch, das eigentlich dazu gedacht ist, deine Arbeit vorzustellen oder gemeinsam über deine Kunst zu reden. Mhm. Und zur ersten Frage, also was hast du vorbereitet oder wie bist du an dieses Werkgespräch herangegangen?
Einerseits hat es schon mal damit angefangen, dass ich ein Aufnahmegerät auf den Tisch gestellt habe, wie es das Setting definiert hat, dadurch, dass ich seinen Platz bestimmt habe und ihn dann aus dem Selbstverständnis von einer Galeristin gefragt habe, also angeworben habe für meine Galerie. Das war im Grunde genommen wie eine Anspielung auf vorangegangene Arbeit, die wir für Radio Arthur gemacht haben, wo ich und der Kaspar König jeweils versteckte Mikrofon gedreht haben, getrennt voneinander. Ich in der Funktion von Galerieassistentin bei der Galerie, wo der Thomas hier schon vertreten ist. Ich habe dort dann eben unter anderem seine Arbeit erklärt und Preise mitteilt. Und die Aufnahmen, die dort entstanden sind, haben wir dann so fragmentarisch auf unsere Sendung verteilt, in der Gegenüberstellung mit den Aufnahmen vom Kaspar-König, die eben während der Artbasel entstanden sind. Und so zu einer Audioarbeit gemacht. Das ist wie einfach ein Element, jetzt, wo ich wieder reinbringen wollte und wieder der Hirschhorn damit konfrontieren.
Also wie du hast, also quasi du hast diese Arbeit ihm vorgestellt?
Ich habe ihm, also ich habe einerseits habe ich ihm die Arbeit vorgestellt, mhm, während dem Gespräch, und andererseits habe ich ihn wie als Initiationsmoment von dem Gespräch habe ich mich nochmal in die Rolle von der Galeristin begeben und ihm ein Galerieprojekt von mir vorgestellt und ihn für das Galerieprojekt angeworben.
Und wie ist dann weitergegangen, das Gespräch?
Das Gespräch aber ist dann einfach nach dem Vorstellen von eben dem Dokument und von eben meiner Rolle dann als seine Galeristin, damals der Art Basel, ist es im Grunde genommen von seiner Seite her zu einer Erklärung von seinem Selbstverständnis als Künstler gekommen, wo er dann aber auch das Publikum, wo bis dann still schweigend zugelassen hat, involviert hat, mit der Frage, eben, ob ich, wie sehe ich meine Rolle jetzt als Künstlerin sehe. Und er hat es so ein bisschen, ist das Gespräch in Schwebung gewesen zwischen einem Reden über verschiedene Rollen.
Arbeiten von dir, oder?
Über verschiedene Arbeiten von mir, über verschiedene Arbeitsweisen von mir und vor allem über verschiedene Haltungen jetzt aus von diesen Leuten, von den anderen Künstlern. Das heisst einfach im Grunde genommen, ein Arbeitsgespräch zu machen, wo aber auch eine Reflexion ist über das Format Arbeitsgespräch.
Also eigentlich hast du klassischen Rollenwechsel. Du warst eigentlich so als Schülerin, die erzählt, vorstellt, präsentiert, dann aber eigentlich diejenige, die ihn dazu bringt, sich als Künstler zu sehen, jetzt nicht als der die Gesprächsleitung hat, sozusagen, sondern du hast sie übernommen.
Mhm.
Und dann ging es darum, über Tondokumente und was ihr da eigentlich gerade macht.
Mhm. Genau.
Also am Ende ist es dann wie zu einer wirklichen Reflexion von dem tun, was sie eigentlich da getan. Ich erinnere mich zum Beispiel eben diesen Moment, wo es irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ob es aus dem Zuschauerraum kam oder von euch, aber irgendjemand hat so kurz vorher, wo es nicht klar war, ist das Gespräch jetzt zu Ende oder nicht, weil es ging irgendwann nicht mehr weiter, hat jemand gefragt, ob es jetzt läuft oder nicht, dieses Aufnahmegerät. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass es nicht lief.
Mhm.
Und dann ging die Diskussion weiter. Was heißt es jetzt? Was ist denn jetzt hier passiert bei diesem Gespräch? Also bisher konnte man sagen, hat sich so entwickelt, dass man plötzlich dachte, okay, es ist jetzt nicht nur ein Werkgespräch, wo es um deine Kunst geht, sondern es ist wirklich vielleicht sogar sowas in der Art von einer Performance oder eben auch nicht. Und also was würdest du sagen, ist der Unterschied dazwischen, ob es jetzt an war oder aus war?
Also wenn es an war, wäre das natürlich dann wie auch die Behauptung gewesen, dass jetzt das Gespräch, also wie das, die Dokumentation, die Aufzeichnung von dem Gespräch dann meine Arbeit wäre gewesen.
Mhm.
Und wenn es nicht an ist, fällt die Behauptung natürlich weg.
Mhm. Und was bleibt dann übrig?
Im Grunde genommen ist es einfach, es ist viel mehr eine Nähe zu jetzt auch Theater, zu einfach auch dann live
Aber eigentlich würde es doch Richtung Performance gehen, oder? Also es ich weiß gar nicht, ob es so spannend ist, zu fragen, ob es Performance ist oder nicht.
Ja, es bedient sich natürlich einfach schon Mittel für Performance. Also aber einfach nur dadurch, dass es eben mit halt so kleinen Realitätsverschiebungen arbeitet und dass es mit Rollenverschiebungen arbeitet.
Mhm. Und dass du natürlich dieses Setting hast auch. Mhm. Dass du Zuschauer hast und dass du was tust, dass sie dich ansehen und anhören können. So. Mhm. Also das Feuer von den Elementen und oder eigentlich Teilen von einer Arbeit, einer möglichen Arbeit, egal ob Kunst oder was auch immer oder wie, aber von deiner Arbeit. Aber kannst du vielleicht nochmal Beispiele sagen oder was du damit meinst oder was du mit so konstituierenden Elementen meinen kannst? Also du hast schon Stichworte ja gesagt, irgendwas von Rollenverschiebung oder Situation oder... Aber was meinst du? Also?
Ich meine, ich rede einfach vor allem von Elementen, weil es mir wichtig ist, dass ich die... einerseits das Tondokument von Art Basel und auch jetzt sagen wir die Mini-Performance, ich als Galeristin mit dem Hirschhorn nicht möchte als Arbeiten definieren, sondern dass ich die erst, also als Kunstwerk, sondern dass das wie Elemente sind von eben so einem Gesamtsetting. Und das Gesamtsetting, wenn er eben das Werkgespräch. Aber mir geht es auch darum, dass die zusammengehören und dass ich die einander gegenüberstellen kann. Mhm. Und dass die erst funktionieren in dem Live-Rahmen von mir, in dem Moment, wo ich mich auch in das Setting, wo ich auch gewissermaßen teilweise im Zufall überlasse, dadurch, dass Interventionen möglich sind, dadurch, dass es eben einfach nur teilweise Stellen hat, die ganz klar eine Dramaturgie haben und ganz klar zum Beispiel einen Schluss und einen Anfang müssen haben. Mhm. Aber was dazwischen ist, kann sehr stark variieren. Und ist auch sehr schwer kontrollierbar. Und ich verstehe einfach, und die Elemente, ich rede von Elementen, weil sie wie Instrumente sind wie Werkzeuge, die dort in das Setting hineingehören. Mhm. Und ich möchte es nur ungern eigentlich also jetzt separat sehen. Oder sie werden ja nur, wenn sie wie außerhalb von dem Setting funktionieren, dann müssen sie nochmal modifiziert werden, wie das passiert ist. Bei Arbeit für Radio Arthur, dadurch, dass es dann eben verteilt wird, fragmentarisch auf eine ganze 90-minütige Sendung.
Ja, also sie sind eigentlich was Neues geworden.
Es ist etwas Neues geworden. Ja, ja. Und es geht mir ein bisschen um die Unterscheidung, dass wie einfach dass eben das Dokument, das ich damit arbeite, das jetzt Tondokument, jeweils für einen neuen Kontext immer muss modifiziert werden.
Also du hast, also eigentlich bei diesem Workshop hast du dich ja dann wie reinbegeben, dann durch so minime irgendwie Änderungen oder indem du mit diesen Elementen ein bisschen versucht hast, die mit denen zu spielen oder die immer so irgendwie zu variieren, hat man plötzlich von außen sich die Frage gestellt, ist das jetzt ein Werkgespräch oder nicht? Und damit hast du ja das Gesamtsetting war ja das Werkgespräch wie in den Vordergrund gerückt. Ist es, also verstehe ich das jetzt richtig? Also so. Oder
ja, also einerseits, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das extrem im Fokus gestanden ist. Ich würde eher sagen, es ist darum gegangen, wie die sprachlichen Formulierungen, die jeweils du in dieser Rolle, die du einnimmst, benutzt, in den Vordergrund zu nehmen und die anzuschauen und eine Reflexion über. Eben über auch so Verschiebungen, die natürlich ganz klar verbunden sind mit jetzt, was ist ein Werkgespräch und was ist eine Performance. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der VIA einfach in erster Linie die sprachliche Auseinandersetzung dort schon im Vordergrund ist.
Also das heißt ja eigentlich ganz allgemein, auf welche Art und Weise wird geredet?
Ja.
Das ist ja sehr spannend, das passt ja perfekt. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wo da weiterfragen, weil. Und was hast du wieder rausgefunden für dich? Also jetzt schon, wenn das so eine Essenz war oder so.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es so sehr darum gegangen ist, etwas rauszufinden. Sondern es ist ja mehr, es sind ja mehr so Ausdifferenzierungen, die man versucht zu machen. Mhm. Und schon, wo man auch versucht, möglichst viele verschiedene jetzt so Formen irgendwie zu vereinen und zu schauen, wie die einander gegenüberstellen kann. Und an welchem Zeitpunkt, dass es zum Beispiel kippt. Also wenn er so extrem ausschweifend von seinem künstlerischen Selbstverständnis davon erzählen auf eine Frage von mir, ja, welche Künstler, dass er den, wo er nicht kann dazu stehen kann, zum Beispiel. Mhm. Stoff.
Ja, da hat er ziemlich ausführlich. Ich meine, er hat ja versucht, er hat ja gecheckt, dass da was passiert und er hat ja dann irgendwann angefangen, richtig zu labern.
Er hat versucht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und.
Und dich auch ein bisschen zu provozieren.
Ja, natürlich.
Wann das, hat das sie ein, kann aus, sie das Gespräch überhaupt lenken, genau. So in der Art?
Und einfach das natürlich auch ein bisschen sabotieren. Mhm. Und.
Aber irgendwie macht es doch schon einen Unterschied. Also ich meine, du hast es ja dann irgendwie dann auch vorbereitet, du hast den Ablauf so konstruiert und dann war das ein Werkgespräch. Und du sagst jetzt, es ist aber keine, es ist eine Arbeit von dir. Oder es ist keine Arbeit von dir.
Mama, das ist schon eine Arbeit von mir.
Und was ist jetzt zum Beispiel mit diesem Gespräch? Könnte das auch eine Arbeit sein oder nicht?
Das ist keine Arbeit.
Was macht denn, was ist der Unterschied?
Was der Unterschied macht. Ja, ich habe in diesem Gespräch hier habe ich keine Kontrolle über das Setting. Ich habe nicht irgendwie etwas.
Also wir sitzen jetzt hier ganz normal, wir sitzen im Atelier und ich versuche mit dir über deine Arbeit zu reden, quasi ein Werkgespräch zu machen. Mhm. Ist eigentlich ein Werkgespräch. Es nimmt auch verschiedene Also am Anfang war es schon ein bisschen. Weil ich noch unsicher habe, eine klassisch abgelesene Frage gelesen, so. Also was macht dann deine Kontrolle dann schon, oder dass du eingreifst, oder dass du, oder was macht das aus?
Das ist für mich darum einfach eine ähnliche Frage, wie wenn du fragen ist jetzt das Objekt, also so das Holzobjekt, das Goschka Makuga aus dem Wald nimmt, im Wald, es macht den Unterschied, dass es im Wald jetzt ein Baumstrunk ist oder dass es im Museum ein Baumstrunk ist. Also
du erklärst es dazu?
Nein, es ist einfach ein Kontext, den ich definiere.
Okay. Also ihr habt ja dann selber über dieses Gespräch geredet. Ihr habt selber überlegt, okay, hier mit dem Aufnahmegerät, es läuft nicht, es ist also nichts Materielles wirklich da. Aber irgendwie hatten doch alle das Gefühl, es ist jetzt wirklich eine Arbeit. Und ich finde es eben doch spannend, die Frage, was dann diese Arbeit denn konkret ausmacht.
Ich kann mir aber vorstellen, dass eine mögliche Erklärung schon sein könnte, dass man sich aber, dass ich mich vor allem natürlich einer Sprache bemächtigt habe, die mir nicht. Wo ich mich einfach eben bemächtigt habe.
Also was nicht ein normales Reden
genau.
Ist.
Genau. Und dass wie die Verschiebung natürlich. Einfach so eine gewisse Kraft auch hat. Also ich habe das einfach jetzt auch schon nochmal gesehen, jetzt bei dieser Begrüßungsrede, wo dann mein Vater geredet hat.
Aber sag mir nochmal kurz, was du mit Verschiebung meinst.
Ja, Verschiebung ist einfach, dass wenn sich jemand, also wenn ich nehme eine Rolle ein, die nicht meine ist, also ich nehme eine Rolle ein und ich nehme eine Sprache an. Und es ist nicht so, wie wenn ich eine Schauspielerin wäre. Weil ich mache das aus einem ganz anderen Selbstverständnis heraus. Und ich glaube, dass man in dieser Sprache, also in dieser Sprache, die ich annehme, einfach das mitgehört. Also dass man das so rausgespürt. Weil das einfach so eine völlig neue Qualität bekommt. Weil einfach etwas dort nicht stimmt. Und ich glaube, dass man das hört und natürlich auch sieht.
Und einerseits darüber hatten wir schon geredet, wie über die Art von Rollen, die man im Gespräch automatisch findet. Sobald zwei miteinander reden, gibt es eine Rolle. Sobald jemand zuhört, gibt es wieder was anderes.
Was ja beispielsweise auch sehr spannend ist, war jetzt gerade, ich meine, bei dem Gefäß, das wir haben jetzt bei Radio Arthur, bei den How to Choose an Artist, wo wir jetzt vielfach die Aufnahmen so machen, dass ich wie mit dem, der den Beitrag macht, allein in einem Raum sitze und dann den Beitrag mir vorträgt. Und das an und für sich schon ein natürlich sehr unkonventionelles Setting ist, wo aber jetzt auch von Sprachlichkeit her, wo halt schon etwas auslöst, was nicht möglich wäre, wenn jetzt das ausgefordert würde werden vor einem Publikum, wenn es aber allein vorgetragen wird im Kämmerli. Also es sind einfach so Unterschiede.
Aber was löst es denn aus? Oder was? Man wird sich bewusst darüber, dass man redet, oder?
Ja, es ist echt, nein, ich glaube, es ist mehr eine sehr seltsame Intimität, die geschaffen wird. Weil,
warum Intimität? Eigentlich müsste es doch das Gegenteil sein.
Nein, weil du hast ein Gegenüber und du redest aber nicht zu dem Gegenüber, sondern du redest ganz klar zum Mikrofon. Und dein Gegenüber quasi, das hat zwar eine Präsenz im Raum, hat aber keine sprechende Rolle in dem Ganzen, sondern funktioniert, muss eigentlich für dich, für das du es kannst vortragen, unsichtbar werden. Und trotzdem ist es auch, ja, natürlich sehr präsent. So wie ich auch glaube, dass jetzt das Gespräch mit dem Hirschhorn natürlich nicht funktioniert hat ohne Publikum. Also weil es hat ja auch nicht immer Publikum gehabt, sondern nur in den ersten 10 Minuten. Und dort ist dann relativ schnell gekippt, also einfach hat sich gewandelt zu einem Gespräch, das stattgefunden hat zwischen Hirschhorn, mir und.
Ich frage mich dann schon, was dann vielleicht dieses, was man offensichtlich sieht, so was dieser Teil ist von dem, wenn man als Zuschauer da sitzt und dann sieht man, wie du ja dann auch wirklich mit dem Hinstellen von dem Teil und wie wirklich diese Rollen oder also wirklich so als Performance es anschaut und dann aber welche Rolle dann wirklich dieses Reden dabei gemacht hat, wo du ja ganz viel aufgerissen hast und auch noch das Reden über das, was sie selber tut, also was da, wie das zusammengespielt hat, weil man letztendlich ja alles nur, also alle Inhalte und alles, was man überlegt, ja nur so quasi in sprachlichen Formulierungen nehmen kann.
Es ist alles nochmal Sprecher gewesen.
Also du hast einfach aus Sprechen Kunst gemacht.
Nee, ich halt
indem du es verschoben hast. Und zwar auf ein Podium oder in das normale Gespräch quasi getötet hast. Und es dann wie zu einem Schausprechen gemacht hast.
Sicherlich. Ja. Ich meine, es ist eigentlich so ein Versuch, etwas während der halben Stunde, wo das stattgefunden hat, zu materialisieren, wo sowieso in sich extrem flüchtig ist und er ja jetzt auch wieder im Nachhinein nur als Erinnerung funktioniert. Aber es ist auch noch spannend, haben wir jetzt fast noch weniger über das geredet, was effektiv stattgefunden hat im Gespräch innen, sondern mehr über die Funktionalität vom
ja, das, was natürlich, Akt. Wir haben über das geredet, was eigentlich über das, was gesprochen wurde, hinausgeht. Weil eigentlich anscheinend das, wenn man einfach nur spricht, ja scheinbar dann vielleicht doch nicht einfach so Kunst sein kann, sondern erst das inszenierte Sprechen.
Es gibt ja verschiedene Beispiele, wo im Grunde noch mit dem arbeiten.
Also zum Beispiel, wenn jetzt der Hinrich in einem im Guest Corner einen Vortrag macht. Was ist es dann?
Ja, es ist ja sehr unterschiedlich. Also ich glaube, da ist ja schon verschiedene so Vorträge angegangen. Ich meine, ich kann nur ein Beispiel nennen, wo er in Bern mal dann die Arbeitspräsentation gemacht hat, wo er ganz klar gesagt hat, das ist jetzt mein Versuch, mal meine Arbeitsrahmen. Und dann hat er geschafft mit verschiedenen Elementen, die natürlich...
Was für verschiedene Elemente?
Ja, mit einer Wandtafel, also mit einer Tafel, also dem Teil, wo man mit dem Filzstift dran schreiben kann. Dann mit einer Projektion.
Mhm.
Und dann natürlich auch mit dem Reden, mit seiner Präsenz vor seinem Pültchen, mit seinen vorbereiteten Blättern. Mhm. Und dann hat er geswitcht zwischen den drei Orten im Grunde genommen und hat auch unterschiedliche Sachen aufgetragen auf die Tafeln. Und
eigentlich aber das, was jeder Lehrer in der Schule macht.
Genau. Aber er hat es natürlich eigentlich genau so.
Aber hast du das Gefühl, das war jetzt eine Arbeit von ihm?
Ich meine, so wie er es eingeführt hat, hat er schon ganz klar eingeführt als Arbeit.
Worüber hat er, also er hat ja dann schon seine Arbeit auch vorgestellt, oder?
Aber er hat die Arbeit einerseits sehr konventionell seine Arbeiten vorgestellt, eben PowerPoint, plus jeweils kurze Erklärung. Am Anfang ist es eben ganz klar um einen Künstler im System Kunst gegangen. Eben weg, jetzt völlig losgelöst von seiner Arbeit.
Mhm.
Wo er im Grunde auch wie zwei verschiedene Rollen eingenommen hat. Meine, er spielt natürlich schon eher auch noch mit halt Ironie und so kleinen Jokes von eben die Wandtafel-Schuh-Referenz und so.
Aber es sind dann trotzdem Arbeiten, jetzt sowohl die als auch deine, wo die unbedingt die Reflexion benötigen, um überhaupt, also auch dieses drüber reden, dass man danach für sich, ob man jetzt für sich überlegt, im eigenen Monolog oder mit anderen, also die wie das brauchen, um überhaupt eine Arbeit zu sein.
Mhm. Also jetzt beim Beispiel vorher dann hier schon Gespräch eigentlich nicht.
Ja, aber weil da habt ihr ja auch am Ende selber drüber geredet, innerhalb von diesem Kontext. Genau. Aber jetzt bei so...
Das war also so angelegt gewesen, im Grunde genommen.
Ja.
Im Gegensatz jetzt eben zu dem Vortrag, den ich gemacht habe, also die Begrüßungsrede, wo so im Grunde genommen nicht als Arbeit erkennbar ist, wenn man die Reflexion nicht hat.
Sag nochmal, wie ging das?
Das war die Bachelor-Abschlussrede gewesen. Hey, also vor der Abschlussausstellung, Begrüßungsrede, wo mein Vater gehalten hat und wo im Grunde noch die Kopie war von der Rede, wo der Hans-Peter Schwarz, Direktor von ZHDK, eine Woche vorher eine Diplomausstellung gehalten hat. Und das ist auch von der Inszenierung her im Grunde genommen dem nachempfunden, wie normalerweise ZHDK Begrüßungsreden macht. Und für nicht eingeweihte und nicht ZHDK-Leute, die das Gesicht des Direktors zum Beispiel nicht kennen oder die nicht wissen, dass er nicht dazugehört, einfach nicht erkennbar war als Arbeit.
Ah, okay.
Weil es einfach auch nicht angekündigt war als Arbeit, sondern als Begrüßungsrede durch eben meinen Vater. Und dort hat es mit ganz etwas anderem gespielt, weil dort hat man verschiedene Publikum gehabt. Es ist eben eher so eine sehr punktuelle, nicht sehr komplexe Idee, wo aber auch wieder die Reflexion braucht darüber und einfach eben den zweiten Schritt vor Dokumentation wieder oder vor irgendeiner halt gleich auch, ich meine, oder vor einer Reflexion, wo es dann halt plötzlich heisst, hey, hast du das gesehen? Und das war der Vater von ihr und dann das so aufgelöst wird, was ich natürlich auch sehr interessant finde und wo ich aber dann nicht einfahren kann, also da nicht mehr.
Ja.
Aber das ist jetzt für mich eben auch ein Format gewesen, wo ich nicht sehr befriedigend gefunden habe. Also wo ich schon befriedigend finde, aber ich habe jetzt bei mir schon versucht, das alles in eins zu bringen. Jetzt eben auch noch quasi die Reaktionen und die Aufschlüsselungen.
Auch noch drin sind.
Mhm. Damit es einfach so eine wirklich völlige ahierarchische Struktur hat. Dass im Grunde noch die Vorbereitung drinnen ist, indem sie das Gerät vornehmen und auf den Tisch stellen, dass wie die Performance drin ist, dass die Reflexion drin ist über die Performance, über die Elemente, die ich vorgestellt habe, und dass am Schluss nochmal wie die verschiedenen wie ja, halt Zugänge, die man kann haben, zu dem, was ich jetzt da gemacht habe, dass die auch noch drin sind in ihrer Form. Und das wird dann so halt schon sehr vielschichtig.
Ja, es ist extrem vielschichtig.
Und eben so eine ahierarchische Struktur ist auch etwas, was mich bei dieser Bachelorarbeit interessiert hat. Weil dort habe ich auch in der Ausstellung das Business-Gespräch, das ich hatte, mit meinem Vater als Vorbereitung zu dieser Rede auch noch reingenommen habe.
Also aber eigentlich ist es ja dann wie ein erklärendes Ding.
Nein, es ist nicht wirklich erklärend.
Und was war das? Was hattest du da?
Ja, es ist im Grunde genommen einfach ein Mittagessen, das stattgefunden hat in einem Gartenlokal zwischen meinem Vater und mir. Und wo wir einfach die Reden mal durchgegangen sind und die Wörter rausgestrichen haben, die er gefunden hat, ist von Formulierung her nicht wirklich schön. Oder von er irgendwelche Änderungen hat angebracht. Und wo wir teilweise einfach eben bestimmte Textstellen auch noch rausgenommen haben. Wo er hauptsächlich gefunden hat, es ist ein bisschen zu viel Blabla. Oder es hat wie zu früh auffliegen, dass es im Grunde noch eine entwendete Rede ist. Es ist mehr darum gegangen, das nachzuempfinden, was Hans-Peter Schwarz auch macht. Er in dieser Rede bezieht er sich auch wieder auf vorhergehende Reden, wo er quasi sagt, er habe nachgelesen, dass er das und das und das schon jeweils gesagt hat. Und die Rede ist wirklich sehr identisch vom letzten Jahr. Also das jeweils überarbeiten und leicht abändern, ist eigentlich ja, wie eine Weiterführung von dem, wie er es machen konnte. Er ist jetzt nicht mehr Direktor, aber... Und ist so nicht gelesen.
Radio Arthur, we radio the artists.
Die Wiederentdeckung von Halal. Fast zufällig über eine Textstelle in einem Interview, das Mark Kelly mit Jutta Körter führt, auf die Arbeit gestoßen, möchten wir euch nun im Folgenden das Projekt The Halal File der Künstlerin Jutta Körter vorstellen. The Halal File, in unserem Fall die deutschsprachige Version, 1990, also vor knapp 20 Jahren, in Zusammenarbeit mit Tom Verlaine konzipiert und produziert ist, wie Hans Nieswand im Text zur Cede schreibt, vor allem dies. Nichts als Gegenwart, wirkliche Wirklichkeit. Ohne Drama, Tragik, Humor, Schicksale und pittoreske Großstadtansichten. Der Halal-Fall ist Manifest, Verkehrs- und sonstiges Rauschen, uninszenierte Gegenwart von Städten wie New York, Köln, Paris, eine subjektive Aufzeichnung mittels Walkman insofern, als es eben explizit Jutta Köters Walkman ist, der die Geräusche ihrer Umgebung eingefangen hat, genauso wie es in einem späteren Schritt wiederum die strukturierende und schnittsetzende Hand der Künstlerin und Produzentin ist. Insofern man Jutta Köters Arbeit als eine Thematisierung des Verhältnisses der Malerei zur Welt verstehen kann, stellt der Halal-File vielleicht eine exemplarische dar, obwohl oder gerade weil sie sich nicht, wie es bei einigen ihrer Arbeiten der Fall ist, der klassischen Mittel der Malerei bedient. Jutta Köter, in erster Linie Malerin, aber auch Schriftstellerin, Musikerin, Performancekünstlerin und Mitglied der einerseits als Galerie sowie auch als eigentliches Künstlerkollektiv fungierende Irina Spalling's Fine Arts in New York, bewegt sich seit den 90er Jahren im erweiterten Feld von Experiment und Improvisation, Literatur und Theorie. Bezeichnenderweise beschreibt sie ihr Projekt The Halal File aber als eine Konzeptualisierung des Zustands der Malerei. Nachzulesen im Katalogtext Colonia Fantasia, der anlässlich ihrer Ausstellung in der Kunsthalle Bern 2007 erschienen ist, sagt Jutta Köter im Gespräch mit Sam Levitt über ihre malerische Praxis oder auch Malerei als Praxis, es sei der Versuch, mögliche Verbindungen der Malerei zum Anderen sichtbar zu machen, Unmögliche zu eröffnen, herauszufordern. Malerei, wie sie sagt, ist in ihrem Selbstverständnis somit eben auch ein Flyer, theatralische Requisite, Städte theoretischen Schutz, Musik, malerische Partituren, eine Tür, ein Gefühlsverstärker, Ort eines Wortspiels oder einfach nur Träger für Gedanken, Gefühle, Körpermasse. Als eine vordergründige mit den Mitteln von Audio realisierte Reflexion über Malerei und mit ihr über Kunst, konstituiert sich der Halal-File tatsächlich gleichzeitig als Reflexion, Verarbeitung und Malerei an sich. Im Text zur Cede steht zu lesen, der Halal-Fall ist wie die Wirklichkeit, also das Gegenteil von interessant oder ungewöhnlich oder originell, ist wie Wirklichkeit nicht dramatisiert. Der Halal-Fall ist wie die Wirklichkeit, ist wie Jutta Köter, sie ist da.
Halal. Entsprechend meiner Verfassung stellt sich die Welt dar. Entsprechend meiner Verfassung lachen mich Farben im Raum an. Überrealistisch. Die zeigen, wie alles entsteht. Die zeigen Geschichte. Malerei handelt immer von Geschichte. Im Weitergehen die Farben sehen. Halal. Bildlich, bildlich, bildlich ich. Nehme mir die Vollmacht für die Verschnitte. So beginne ich mit der Auflösung meines Falles. Halal. Begleitet von abstrakt Verschnittenem, das keine Verantwortung kennt für seine Entstehung. Halal. Goethe an Kunst. Ich gebe dir den echten Druck der Wirklichkeit. Ich gebe dich dir. Halal. Die eigene Unbeweglichkeit wird wegexerziert. Über die wirklichen Fragen, die nach dem Geschlecht, der Rasse, der Herkunft, dem Einkommen, den Krankheiten, der Begeisterung. So entstehen sie, die männlichen und weiblichen Bilddisse. Halal. Die Wirklichkeit fordert das Wort, das Reine, die Vernichtung des Zitats und 6 Stunden Schlaf. Das reicht. Halal. Entsprechend meiner Verfassung stellt sich die Welt dar und sie gibt mir mich. Fortschritt findet wirklich statt. Halal. Radikalität kann auch in Form menschlicher Erfahrung auftreten über Arbeit, die, wenn sie auffällig darauf beharrt, dass sie echt ist, echte Auffälligkeit riskiert. Halal. Ich verwerte meine Eigenschaften, mein auffälliges Beharren auf gewissen Dingen, auf Authentischem, auf Abstrakten, auf Malerei, auf Reinheit, auf dem Wort Halal. Verlange etwas, was ich nicht leisten kann. Kunst ist, was verlangt, was sie nicht leisten kann. Halal. Die Wirklichkeit fordert das Wort, das Reine, die Vernichtung des Zitats und 6 Stunden Schlaf. Das reicht. Halal. Zugang zu der reinen Macht hinter der Macht, die mich mir gibt. Halal. Führt meine Bilder an, die wollen, dass Schönheit einmal mehr noch nicht schweigen will. Die hat vor nichts Angst. Halal.
Thank you. This is a stress strip, $5 dish. Medium, large, and small large.
Yeah.
What size you want?
Large.
Large, all over here.
All over here.
That's a medium, that's a small large.
Do you have these red ones?
Thank you.
Der Hollol-File ist 1990 bei Standard Grafik Köln erschienen. Jutta Köter wird in der Schweiz vertreten durch die Galerie Francesca Pia. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung. Und ebenfalls der Verweis auf eine frühere Arthur-Sendung, Arthur 3, in der Electrophilia, ein weiteres Projekt von Jutta Köter, zusammen mit Steven Perino kurz vorgestellt wurde und einige Stücke zu hören sind.
Radio Arthur. Radio the artists.
Thank you.
Ich sitze jetzt hier mit Andrea Thal im Rahmen unseres Gefäßes Choose an Artist in dem Gäste, die für sie besonders interessanten Künstlerinnen und Künstler vorstellen und mit ihnen beispielhaft eine Position in Form eines Monologs dabei den eigenen Blick auf das Schaffen der Künstlerin oder des Künstlers hinterfragend und kontextualisierend. Andrea Thal bildet ihr Kunstverständnis, ihre Arbeitsweise auch in Bezug auf Les Complices, ihren Ausstellungsraum in Zürich, anhand Ulrike Ottingers Schaffen heraus.
Meine Chosen Artist ist Ulrike Ottinger. Ulrike Ottinger bin ich das erste Mal begegnet anhand einer Retrospektive ihrer Filme im Xenix, wo ich Freak Orlando gesehen habe. Das war ungefähr 1996. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich sehr fasziniert und gleichzeitig sehr ratlos aus diesem Film gekommen bin, weil der Film selbst so keinem Film geähnelt hat, den ich bis dahin gesehen hatte. Und ich den daher auch überhaupt gar nicht einordnen konnte. Ich habe jetzt in den letzten Jahren viele der Filme von Ulrike Ottinger wiedergesehen und mich in diesem Zusammenhang auch wieder mehr mit ihrem Werk befasst und möchte nun daher nicht ein Werk auswählen und hier über einen bestimmten Film oder eine bestimmte Ausstellung sprechen, sondern ich möchte generell über ihre Arbeitsmethode reden und nachzeichnen, warum diese für meine Aktivitäten und die Art und Weise, wie ich nun beispielsweise Les Complices betreibe, heute wichtig oder ausgesprochen inspirierend ist. Das ist zum einen der Aspekt, dass Ulrike Ottinger innerhalb aus dem Umfeld einer Community heraus in selbstorganisierten Zusammenhängen arbeitet, dass sie beispielsweise ihre Filme selbst produziert, um die damit einhergehende Distanzierung oder Kritik des Mainstream-Kinos nicht nur aus jetzt finanziellen Gründen so erklärt, sondern das auch so ganz klar als eine Kritik formuliert und beispielsweise ganz bewusst längere Formate wählt oder ganz bewusst auch nicht innerhalb der narrativen Strukturen des Mainstream-Kinos arbeitet. Dazu kommt, dass Ulrike Ottinger von ihrem Werdegang her, also sie ist bildende Künstlerin, dass sie also von ihrem Background her auch aus der bildenden Kunst kommt, dann aber aus diesem Feld quasi ausgebrochen ist. Sie war in den ersten Jahren nach ihrer Ausbildung in Paris als Malerin tätig und hat meines Wissens dort auch fotografiert, hat dann aber dieses Medium als zu beengend oder nicht geeignet zur Kommunikation dessen, worüber sie reden wollte, empfunden und beschreibt das auch als eine unangenehme Erfahrung quasi, so alleine im Atelier zu sein und hat offenbar diesen Drang verspürt, im Zusammenhang mit Leuten oder eben innerhalb einer Community zu arbeiten. Dieses Prinzip des Überschreitens der angestammten Domäne geht dann auch weiter in ihren Filmen selbst, wo sie zum Beispiel nicht nur Regie führt, sondern auch die Kamera macht oder wozu sie auch dann Texte schreibt über ihre Filme. Es gibt also so eine Art ein transgressives Moment der Domänen, was auch so etwas ist, was mich in Bezug auf meine Arbeit immer wieder sehr interessiert oder was auch so ein Merkmal vieler der Künstlerinnen und Künstler oder Leuten aus anderen Feldern ist, mit denen ich zusammenarbeite. Ein ganz anderer, sehr wichtiger Punkt, finde ich, im dessen, weshalb ich dieses Werk von Ulrike Oettinger so faszinierend finde, ist die Art und Weise, wie sich diese Überschreitung eben nicht nur in der Arbeitspraxis, sondern auch in der Form der Filme selbst äußert. Das zeigt sich schon daran, dass die Filme in der Rezeption eigentlich nie klar eingeteilt werden können zwischen in den Formaten. Also es ist dann, wird dann meist gesagt, dass sie sowohl Dokumentar- wie auch Autorenfilme oder Avantgarde-Filme macht. Eigentlich sind aber das schon zwei Kategorien, die überhaupt schwer nur zu ihr Werk beschreiben können, weil sie weder in dem einen noch dem anderen so wirklich ganz entsprechen und eigentlich die Konvention beider immer wieder sprengen. Das heißt, dass Ulrike Oettinger in ihrem Werk eigentlich so ein ganz grundlegendes Verständnis dafür hat, dass die von ihr behandelten Themen nicht in der konventionellen Form transportiert werden können und darüber eben beispielsweise, wie sie sagt, wenn im Beispiel von einem ihrer Filme da eine Frau vorkommt, die sich auf das Risiko einer eigenen Geschichte einlässt, dass dann eben genau so eine Geschichte nicht in der herkömmlichen narrativen Erzählstrukturen geschehen kann, weil damit genau jene Form wiederholt würde, die ja eigentlich verunmöglicht hat, dass Frauen überhaupt Geschichte leben oder schreiben in dem Sinne. Und diese Aufbrechung der Kontinuität ist bestimmt ein durchgehendes Merkmal in ihren Filmen. Ulrike Oettinger selbst bezeichnet diese Praxis als ein Film als Collage oder in einem anderen Text als Stationenkino. Stationenkino, das ist laut Ulrike Oettinger ein Kino, das zugleich die Ordnung und die Anarchie der Bilder ermöglicht. Also ein Kino, das in eine Art in einer paradoxen Situation von Ordnung und Chaos funktionieren kann. Das macht Ulrike Oettinger vor allem dadurch, dass sie eine sehr, sehr klar oder sehr, sehr ausgereifte Montagetechnik verwendet, dass sie beispielsweise Bild und Ton trennt, dass sie springt in den Orten, die vorkommen, oder auch in der Erzählung der Orte, wo die Erzählung stattfindet, dass die nicht so einer narrativen Logik folgen, sondern dass die sich eigentlich viel freieren Umgang mit einer Art fragmentarischen Erinnerungen oder Geschichts- oder auch Zukunftserzählungen stattfinden. Das, was immer wieder geschieht in ihren Filmen, ist das Verlassen eines Ortes oder das Durchlaufen von verschiedenen Orten, also das Markieren des Weggehens oder des überhaupt des nomadischen Unterwegsseins. Das ist etwas, was in Eva Meyer in ihrem Text Oettingers Chronik der Zeit als Orte beschreibt, die nicht Orte auf einer Landkarte sind, sondern eine Art medial gegründete Orte, also Orte, die überhaupt nur so in diesem Film existieren. Das kann beispielsweise der Fall sein, Eva Meyer schreibt diesen Text in Bezug auf den Film Exil Shanghai, also auf eine Exilsituation. Es kann aber auch ein allegorischer Ort sein, also dass es um Verlassen einer bestimmten Frauenrolle geht oder um das Überschreiten von gewissen konventionellen Verhaltensweisen oder normativen Strukturen. Und so ist dieser Ort ein im medial definierter und nicht, nie ein realer oder ein real existierender. Abgesehen von der Montage zeigt sich auch in der Sichtbarkeit oder Sichtbarmachung der Inszenierung selbst eine Art, zeigt oder offenbart sich das Konstruiertsein des Filmes. Das heißt, dass also die Performance, ich eigentlich immer den Eindruck habe, wenn ich die Filme sehe, die Schauspielerinnen wissen genau, dass sie jetzt gefilmt werden, sie wissen genau, dass sie jetzt posieren, sie wissen genau, dass sie ein sehr auffälliges Kostüm tragen. Und das soll eben auch so sein, weil damit nochmal so ganz klar gesagt wird, dass es eben eine Inszenierung ist, dass es eben ein Film ist und dass es eben ein performatives Nachvollziehen von verschiedenen Rollen oder verschiedenen Zeitmomenten ist. Ulrike Oettinger bezieht sich selbst immer wieder auf dieses theatrale Moment, in dem sie beispielsweise in einem Film Szenen aus Shakespeare so ganz fragmentarisch einfließen lässt oder indem sie ihrem Film Freak Orlando den Untertitel Welttheater in 5 Episoden gibt. Das ist also ganz klar so ein Verständnis von Film, das so in relativ statischen Bildern ein Auf- und ein Abtreten von Schauspielerinnen ermöglichen soll, die sich innerhalb dessen ihres Arrangiertseins oder ihrer Inszenierung immer bewusst sind. Die SchauspielerInnen und Schauspieler tragen auch zumeist, also insbesondere in den eher dem Autorenfilm zuzuordnenden Filmen von Ulrike Oettinger, sehr extravagante Kostüme. Es sind Kostüme, die eigentlich eher Theaterkostüme sind, also die aus einer großen Distanz betrachtet noch so einigermaßen auffällig werden, im Film aber extrem auffällig wirken. Diese Kostüme können auch wechseln. Also es gibt in ihrem Film Bildnis einer Trinkerin Moment, wo Tabea Blumenschein in einem sehr extravaganten Kostüm im Taxi sitzt und dann wird so ganz kurz zwischengeschnitten, genau die gleiche Szene, genau im gleichen Taxi, wo Tabea Blumenschein als Drag King dort sitzt. Und ich denke, dass genauso Gegenüberstellungen in ihren Filmen halt auch ganz klare Verweise oder Hinweise darauf sind, dass dieses Schauspiel oder diese Kostümierung auch in Bezug des Annehmens von oder des performativen Annehmens von Identitäten, also auch der ganzen Geschichte von Drag-Performances oder Drag, wie es jetzt zum Beispiel in verschiedenen Kunstproduktionen auch vorkommt, gelesen werden können. Was mich nun aus der Arbeit von Ulrike Oettinger so oder mir so wichtig erscheint daran, ist, dass ich, wenn ich von meinem eigenen so queeren Selbstverständnis ausgehe und damit nicht nur eine Art Ablehnung der Heteronormativität verstehe, sondern damit auch immer den Anspruch meine, eine Form von Selbstermächtigung oder also eine Form, die aus einer subkulturellen Perspektive eigene Logiken entwerfen kann und für diese eine entsprechende Form findet, dann ist Ulrike Oettinger für mich ganz bestimmt ein Beispiel, wie solche Inhalte übersetzt werden können in eine künstlerische Form, die das so auf so intelligente Weise reflektiert. Das zeigt sich nicht nur an den von ihr behandelten Themen oder der von ihr ausgewählten Figuren, dass da sind lesbische Frauen, Transvestiten, sogenannte Freaks oder nomadische Völker, also das, was so genannt von der westlichen normativen Kultur ausgeklammert wird, sondern es zeigt sich eben auch ganz genau in ihrer Arbeitsweise und ganz speziell in der von ihr angewendeten filmischen Form, die mit Hilfe komplexer Montagen überhaupt erst eine Möglichkeit des Sprechens und des Entwerfens einer Geschichtlichkeit aus der Position der ausgeklammerten Orte ermöglicht. Cold, can there be inspiration without the snow-covered wandering streets gently moonlit? Chimneys and frost-covered window panes.
A snowless winter is the living death. Breathing out air without seeing your breath. I'm depressed and I'm stupid and foolish. Your six sunny palm trees are creepy and ghoulish. I hate myself more than anyone else in this city. And it soothes me to know most of them will be dead. In 100 years of snowless winters. A snowless winter. Oh, how I miss the snow and in the city that I hate. I don't make sense to anyone. Does anyone know what wonders the night can hold in the cold? Can there be inspiration without the snow-covered wandering streets gently moonlit? Chimneys and frost-covered window panes.
Für die Playlist verantwortlich zeichnet sich die Zürcher Künstlerin Anna-Kathy Werli. Gespielt wurden Songs von Jessica Raylan, Lucky Dragons, Arthur Russell, Nouveau Noise, The Love Is So Fast, Sun Ra, John Mouse, Eric Copeland, Hattie Fatterers. Die Titel der Songs sind in der gespielten Reihenfolge so auf der Webseite einsehbar.
Okay. You are listening to
Radio Arthur.
We radio the artists.